Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. August.
Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert,
sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder an einem Tag, der die Welt verändern sollte. Es war der 11. September 2001.
You can see the second plane coming in from the right side of your screen, going into the tower itself. This is an extraordinary and troubling piece of tape.
Aus dieser uneingeschränkten Solidarität von Gerhard Schröder folgte Deutschland den Amerikanern bei jener Antiterrormission Enduring Freedom, die auch zum Einsatz in Afghanistan führte. Der Titel der Mission änderte sich mehrfach, aber die Militärpräsenz blieb insgesamt rund 20 Jahre. Jetzt ist klar, diese Mission ist auf sehr bittere Weise gescheitert. Die Welt blickt mit Entsetzen nach Afghanistan, wo auf den Abzug der westlichen Truppen der Vormarsch der Taliban folgt. Oder vielleicht war es auch umgekehrt, erst der Taliban-Vormarsch und dann der Rückzug. Plötzlich ist in Afghanistan wieder alles so, wie es vorher war. Die Frauen sind rechtlos. Der Andersdenkende gilt als Freiwild. Religiöse Gewalt hat sich gegen die Kräfte der Aufklärung auf breiter Front durchgesetzt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer muss im Interview mit The Pioneer Vize-Chefredakteur Gordon Ripinski eingestehen.
Und trotzdem gehört zur Bilanz von Afghanistan auch, dass sich viele Vorstellungen, viele Hoffnungen, die wir auch mit diesem Einsatz nicht nur militärisch, sondern auch im vernetzten Ansatz verbunden haben, augenscheinlich so nicht erfüllt haben. Und für mich ist es wichtig, dass wir in einer offenen Debatte darüber auch die richtigen Lehren ziehen für die anderen Auslandseinsätze, in denen wir sind und in denen wir vielleicht in Zukunft gehen werden.
Aber wie wird in den USA dieses Scheitern des Westens im Allgemeinen und des amerikanischen Militärs im Besonderen gesehen? Das bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Peter Ross Range. Good morning, Peter.
Good morning from a shocked and sad Washington today, Gabor.
What a dramatic day. What do you think, Peter? Is Afghanistan going to become the second Vietnam?
Yes, in so many ways it is, Gabor. You know, once again, the superpower has been outlasted and humbled by a relatively small insurgency, just like in 1975 in Saigon. Once again, the will to fight was greater among the insurgents than the government forces. And in both cases, they were crippled by corruption. And the dramatic scenes Sunday of Americans burning documents, then jumping on helicopters to escape, that was a stunning repeat of events nearly half a century ago in Vietnam.
Do you think the Biden administration would change its mind and eventually come back to stop the Taliban, or do you think that's totally unrealistic?
Not a chance. This movie is finished, and it finished with humiliation for Joe Biden. The Republicans will use this mercilessly in next year's midterm elections, but Biden knows one thing. 70% of Americans supported his decision to get the U.S. out of America's longest war.
It's not only about Afghanistan, Peter. Will this disaster change the view of the American people on military intervention in general? What do you think?
In the short run, yes. Americans are feeling seriously burned after investing billions of dollars and more than 2,000 lost lives into a failed war. They've lost faith also in military might to solve problems in complicated places. But if there were another 9/11-style attack from a safe haven like the Hindu Kush, the mood could actually change in a hurry.
Thank you, Peter. Always good to have you on our show.
Have a good day in Berlin, Gabor.
Fazit: Der Westen hat alle verraten, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey gestern Abend im Fernsehen. Er sprach vom moralischen Versagen des Westens. Widerspruch. Was da versagt und seit Vietnam immer und immer wieder versagt, ist die Logik der westlichen Militärintervention. Man muss wahrlich kein Pazifist sein, um an der Effizienz einer militärisch dominierten Außenpolitik zu zweifeln. Demokratie, Frauenrechte, Pressefreiheit, das lässt sich nicht exportieren wie ein iPhone oder ein Mercedes. In Wahrheit werden unsere Werte doch schon dadurch verraten, dass man sie mit vorgehaltener Maschinenpistole durchzusetzen versucht. Auf Kuba, in Vietnam, im Iran, im Irak, in Angola, in Nicaragua. Wir haben nicht die Afghanen verraten. Viel schlimmer, wir haben uns selbst verraten. Nicht dadurch, dass wir jetzt gehen, sondern dadurch, dass wir vor 20 Jahren im Militärrock gekommen sind. Nachtrag. Falls Sie sich wundern, dass in diesem Stück über die Außenpolitik unser Außenminister Heiko Maas keinen Auftritt hat, dann liegt das an dessen unterentwickeltem Urteilsvermögen. Vor genau 2 Monaten sagte er im Deutschen Bundestag:
Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Luc Degler wurde in Benin geboren, lebt seit 25 Jahren in Deutschland, ist heute erfolgreicher Gastronom und spricht sich als solcher hier im Podcast gegen den Mindestlohn von Olaf Scholz aus.
Ich finde das schrecklich, weil der Staat bestimmt, wie viel ich meinen Mitarbeiter bezahlen soll. Und mit der Höhe des Mindestlohns bin ich als Kleinunternehmer überfordert.
Wolfgang Nowak war einst Kultusstaatssekretär unter Kurt Biedenkopf in Sachsen. Und gemeinsam gedenken wir heute Morgen dieses nun verstorbenen Politikers, der auf seine Art ein Solitär war.
Ich würde sagen, dass Biedenkopf ist der beste Bundeskanzler, den wir nicht haben durften.
Wir sprechen über einen fiktiven Forscher, den sich die Kommunistische Partei Chinas offenbar ausgedacht hat. Und wir feiern einen Song, den Sie kennen, der niemals alt wird, obwohl er jetzt stramm auf die 50 zugeht. Luc Degler war 20 Jahre alt, als er Anfang der 90er Jahre aus seinem afrikanischen Heimatland Benin nach Russland reiste, um dort Maschinenbau zu studieren, was er dann auch tat. Als die Sowjetunion zusammenbrach, kam Luc Degler ins niedersächsische Braunschweig. Der Mann weiß, wo es schön ist. Er hat sein Studium dort beendet und einen neuen Lebensmittelschwerpunkt gefunden. Er leitet dort mittlerweile einen gastronomischen Betrieb. Das Sowjethaus nennt sich das Ganze, ironisch gemeint. Aber Luc Degler ist darüber hinaus auch noch Schriftsteller und Kolumnist der Braunschweiger Zeitung. Und als solcher hat er jetzt einen offenen Brief an Olaf Scholz verfasst. Darin setzt sich Degler aus Sicht des Gastronomen intensiv mit dem Thema Mindestlohn auseinander. Da hat der Kanzlerkandidat der SPD am Wochenende beim offiziellen Wahlkampfauftakt nochmal ganz klar seine Vorstellungen formuliert.
Es wird zu wenig verdient. Viele Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten schwer und verdienen viel zu wenig. Und man merkt es am deutlichsten, wenn ich eine Forderung hier nochmal unterstreiche. Ich setze mich ein für 12 Euro Mindestlohn. Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen.
Die Gegenrede eines Unternehmers dazu hat mich interessiert und deshalb habe ich mir Luc Degler ins Studio eingeladen. Hören Sie am besten selbst. Einen schönen guten Morgen, Luc Degler.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Unternehmer und Olaf Scholz hat ein Wahlkampfversprechen gemacht. Ein Wahlkampfversprechen, 12 Euro Mindestlohn, das Sie als Unternehmer ihm zahlen sollen. Wie finden Sie das?
Ich finde das schrecklich. Weil der Staat bestimmt, wie viel ich meinen Mitarbeiter bezahlen soll. Und zweitens, mit der Höhe des Mindestlohns bin ich als Kleinunternehmer überfordert. Weil diese 12 Euro bedeuten für mich 15,20 Euro. Weil man muss mal dazu 30% rechnen.
Die Sozialabgaben
meinst du? Die Sozialabgabe, ja.
15,20 Euro müssen Sie jetzt dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin zahlen. Das überfordert Sie. Warum?
Weil der Kunde, der Gast, ist gleichzeitig nicht bereit, 5 Euro für sein Bier zu bezahlen. Und wenn ich schon meinen Mitarbeitern 15,20 Euro schon bezahlen müsste, muss man wieder sehen, es geht um alle Mitarbeiter, also qualifiziert oder nicht qualifiziert. Das heißt, 15,20 Euro finde ich schon sehr viel für ein kleines Unternehmen.
Sie schreiben in einer Streitschrift wieder diesen Mindestlohn, dass Sie früher mehr Mitarbeiter gehabt hätten, dass viele der Tätigkeiten, ich sag mal Kartoffeln schnibbeln und Ähnliches, ja, heute an die Industrie sozusagen sie zurückgegeben haben, um Mitarbeiter zu sparen.
Ja, auf Neudeutsch ausgesourced. Also.
Das heißt aber, ein höherer Mindestlohn, wollen Sie damit sagen, befördert eher industrielle Produktionsprozesse und reduziert Menschenarbeit?
Absolut, weil mit dem Mindestlohn, es ist so, ich hatte einen Flüchtling und er hatte den Kartoffel geschält, 10 Kilo Kartoffel zum Beispiel. Er braucht 2 Stunden, um 10 Kilo Kartoffel zu schälen. Dann überlege ich mir, da heißt 13 Euro die Stunde, da heißt, er bekommt 26 Euro. Der Kartoffelsack kostet 8 Euro. Aber wenn ich geschälte Kartoffeln kaufe in der Industrie, zahle ich zum Beispiel 20 Euro. Dann entscheide ich mich für eine Kartoffel. Es geht genauso für andere Gemüse, die ich einfach bestelle und dann habe ich keinen Stress. Es sind die Folgen von dieser ganzen...
Das heißt, Sie haben Ihre Beschäftigten tatsächlich reduziert
über
die
Jahre? Ich habe reduziert.
Was würden Sie Olaf Scholz sagen? Erstens?
Erstens, nach mir kommt keiner mehr. Also die Stimmung im Land ist so, dass als Kleinunternehmer wir wissen, also ich habe viele Kollegen, wir wissen, wenn wir aufgeben, kommt keiner mehr. Und das ist schlecht für ein Land.
Das heißt aber, Sie sagen, dass die SPD hier eine wirtschaftsfeindliche Politik macht, die am Ende selbst dem kleinen Mann nicht nützt.
Ja, wirtschaftsfeindliche Politik ist auch so nett gesagt. Sagen wir gesellschaftsfeindliche Politik. Weil Sie sehen, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber in Braunschweig, als ich anfing, es gab nur 4 Restaurants um meinen Betrieb herum. Die sind alle zu. Und wenn man durch Braunschweig läuft, alle Eckkneipe oder Eckinhaber geführte Läden, die sind alle geschlossen. Aus Liebe für sein Land muss man da gucken, welche Gesellschaft wollen wir aufbauen. Und da ist der Punkt. Meine Mitarbeiter sagen alle, sie würden niemals sich selbstständig machen.
Sie sagen auch, der Arbeitgeber konkurriert heute auf dem Arbeitsmarkt mit dem Sozialstaat.
Ja.
Also gar nicht mit dem anderen Arbeitgeber, sondern mit dem Sozialstaat. Das müssen Sie mir erklären.
Ich führe sehr oft Vorstellungsgespräche, wo die Mitarbeiter sagen, nein, vom Sozialstaat bekomme ich schon 340 Euro, 350 Euro. Es lohnt sich nicht mehr für mich, bei dir zu arbeiten, weil wenn ich bei dir mehr als 100 Euro verdiene, ziehen sie das ab. Und die gehen. Und da ich stehe da und da muss ich oft auch auf Zeitarbeit für mich wieder zugreifen. Und da bezahle ich bis 25 Euro pro Stunde für einen Kellner.
Das heißt, als Unternehmer werden Sie so überhaupt überleben können oder bereuen Sie es auch manchmal, dass Sie Unternehmer geworden sind?
Das bereue ich.
Wie kommt das? Was ist Ihre Erklärung dafür, dass eine Partei, die ja sozial sein möchte, es gleichzeitig Menschen wie Sie, ich würde Sie nicht als Kapitalist bezeichnen,
nein, überhaupt nicht.
Dass diese Partei es Menschen wie Ihnen so schwer macht?
Die verlieren den Anschluss an die Gesellschaft. Also die leben in einer anderen Blase, wo die nicht sehen. Es sind Theoretiker manchmal, die wissen nicht mehr, wie das sich verfährt. Weil ich habe schon versucht, vor 4 Jahren die SPD darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, Leute, es klappt nicht. Ich habe viele Kolumnen geschrieben in Braunschweig, viele Kolumnen über das Thema geschrieben und so gesagt, der Mindestlohn in dieser Form ist nicht gut für die kleinen Unternehmer. Ich bin überzeugt, in 10 Jahren werden die Deutschen in ihrem Stadtteil auf die Finger zählen, wie viel Kaffee oder wie viel Restaurants sie noch besuchen werden.
Dann hoffe ich, dass man ihnen zuhört und sie Gehör finden. Denn das wäre ja schade, wenn wir in den Stadtteilen keine Cafés und keine Eckkneipen mehr hätten. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön. Ich habe mich gefreut für die Einladung.
Kurt Biedenkopf wurde am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen geboren. Nun ist er im Alter von 91 Jahren verstorben. Man kann sagen, Kurt Biedenkopf hatte gewissermaßen 3 Leben. In seinem ersten Leben war er Wirtschaftsmanager bei Henkel. Erfolgreich, knallhart, wie man im Wirtschaftsleben so zu sein hat oder damals zumindest glaubte, dass man so sein müsse. Im zweiten Leben diente derselbe Kurt Biedenkopf als CDU-Generalsekretär. Er war der Intellektuelle, der Vordenker seiner Partei. Einer der wenigen bis heute, die aus der Wirtschaft überhaupt in die Politik gewechselt sind. Als er von Kohl das Angebot bekam, Generalsekretär zu werden, da war er sich zunächst nicht ganz sicher, wie er hier erzählt.
Und da bin ich zu meinem Meister, sage ich jetzt ganz bewusst, Konrad Henkel gegangen und habe ihn gefragt. Und da hat der Mann zu meiner großen Überraschung in Englisch zu mir gesagt, this is a call to public duty. Also das ist ein Aufruf der öffentlichen Verantwortung. Das müssen Sie machen. Ja, dann habe ich es gemacht.
Sein drittes Leben begann er am 14. Oktober 1990. Es war gewissermaßen das Leben nach dem politischen Tod, denn Kurt Biedenkopf war in der Bundespolitik bereits abgemeldet. Aber jetzt wurde er an diesem 14. Oktober 1990 mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten in Sachsen gewählt. Die erste freie Abstimmung in diesem Bundesland seit 1933. Und selbst Helmut Kohl, mittlerweile sein politischer Erzfeind, fand lobende Worte zur Wahl von Kurt Biedenkopf.
Mit ihm gewinnt Sachsen für diese entscheidende Führungsfunktion einen Mann, der aufgrund seines Lebensweges, seiner Kenntnisse, gerade jetzt in dieser Stunde der Weichenstellung in eine bessere Zukunft der richtige Mann am Platz ist.
In der Dresdner Schevenstraße lebte Biko, wie man ihn nannte, zusammen mit seiner Frau Ingrid und wichtigen Ministern seines Kabinetts, dem Wirtschaftsminister, dem Finanzminister, in einer doch sehr besonderen Wohngemeinschaft. Einer der Mitbewohner in der Schevenstraße war Wolfgang Nowak, damals Kultusstaatssekretär unter Biedenkopf. Mit ihm möchte ich jetzt über König Kurt und das Leben in der Schevenstraße sprechen. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Nowak.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ich habe Sie ja vor 30 Jahren in der Schevenstraße in Dresden kennengelernt. Damals existierte dort eine sehr besondere Wohngemeinschaft rund um den frisch gewählten sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Und Sie waren sein Kultusstaatssekretär und damit Mitglied dieser Wohngemeinschaft. Wie kam es dazu eigentlich?
Als ich von ihm gebeten worden bin, ein Schulsystem in Sachsen aufzubauen, und zwar etwas Eigenständiges zu machen, brauchte ich eine Wohnung. Und etwas ahnungslos war ich ganz dankbar, dass ich in die Wohngemeinschaft aufgenommen worden bin. Ich habe keine Erfahrung mit WGs gehabt vorher.
Aber da wohnten ja auch der Finanzminister und der Wirtschaftsminister und noch andere. Es war ja richtig Full House, ein erlesener Männerkreis rund um Ingrid Biedenkopf.
Ingrid Biedenkopf war die Gastgeberin und sie hat Wert darauf gelegt, für uns zu kochen, was uns das Leben schwer machte, weil man natürlich einen Tag hatte, der unterschiedlich lang dauerte und sie war am pünktlichen Essen interessiert. Aber wir haben es doch geschafft, immer wieder abends alle zusammen zu essen. Das war dann auch teilweise sehr erhebend, indem man sich nochmal politisch austauschen konnte.
Und Sie, der Spötter, der Sie schon damals waren, haben mir, dem Spiegelmann, zu Protokoll gegeben, Ingrids Nudeln sind nicht meine Nudeln. Daher meine Frage 30 Jahre später, Herr Nowak, hat das Ihr Verhältnis zum Ehepaar Biedenkopf ruiniert?
Jetzt muss ich aber etwas sagen, was die Podcast-Hörer nicht wissen. Ich habe Sie damals für einen harmlosen, netten, sympathischen jungen Mann gehalten und habe Ihnen zugeflüstert, so ganz einfach, als es diese Nudeln gab, wieder, und ich pries Ihre Nudeln an, dass Ingrids Nudeln nicht meine Nudeln sind, weil ich schwärme für al dente und Frau Biedenkopf für eine Art Nudelbrei. Das war die Kontroverse und es gab dann ein böses Erwachen für mich, als das im Spiegel stand.
Und damals für 3 Millionen Leser zugänglich war, aber eben auch für die Gastgeberin dieser WG, hat sie reagiert?
Ja, sie hat reagiert. Sie hat sich also zunächst ihrem Mann gegenüber pikiert bezeigt, mir auch gegenüber, hat dann in einem anderen Sender ein Interview gegeben zur Verteidigung ihrer Nudeln und hat gedroht, dass solange ich diese Meinung vertrete, es keine Nudeln mehr geben würde. Biedenkopf musste dann tatsächlich eingreifen und bat, ich zitiere wörtlich, um Beilegung der Nudelkrise. Wir haben sie beigelegt. Es gab dann ganz weiche Nudeln, aber die waren noch als Nudeln erkennbar.
Perfekt. Kurt Biedenkopf ist jetzt von uns gegangen, im biblischen Alter, muss man sagen. Was bleibt von ihm? Was denken Sie?
Es bleibt von ihm, ist er ein außergewöhnlicher Politiker, weil ich denke an unsere erste Begegnung, wo nach einer langen Diskussion ich ihn dann plötzlich fragte, was machen Sie eigentlich in der CDU? Und er fragte mich, Herr Nowak, ich kann Ihnen eine Gegenfrage stellen, was machen Sie in der SPD? Und das stand er immer. Er stand zu Biedenkopf und stand zwischen den Parteien und war daher für die an Denkverboten und an Parteiglaubenssätzen geschulten Menschen war er nicht greifbar. Und Sachsen war seine große Stunde, das zu verwirklichen, was er gedacht hat und was er tun wollte.
Ich kannte ihn schon aus Bonn und war trotzdem auch überrascht, dass ein solch intellektueller Kopf dann in einer solchen Region wie Sachsen noch dazu direkt nach der Wende überhaupt reüssieren konnte. König Kurt hat man ihn dann dort genannt. Können Sie dieses Phänomen erklären, dass ein eigentlich Intellektueller, der nicht geschaffen ist, als Populist ein solches Land zu führen?
Ich habe mit einem anderen Intellektuellen gearbeitet, das war Peter Gloss, das war auch sehr schwierig. Aber Biedenkopf machte das einzig Richtige. Er setzte auf das Selbstbewusstsein Sachsens und ließ sich nicht von den anderen Bundesländern die Spitzenpositionen mit irgendwelchen abgehalfterten oder auch bekannten Personen besetzen. Er suchte sich seine eigenen Leute aus und es war immer sein Mantra, die Ostdeutschen haben keinen Anlass, kein Selbstbewusstsein zu haben. Und es war sein Mantra, etwas Eigenständiges zu tun. Und das hat man in Sachsen respektiert.
Und haben Sie abends dann in dieser Wohngemeinschaft, Sie haben es angedeutet, die Dinge nochmal richtig sozusagen den Kern vom Kern diskutiert?
Da habe ich Glück gehabt. Kultuspolitik, das war nicht Biedenkopfs Seite. Aber der arme Wirtschaftsminister und der Finanzminister und die beiden Wirtschaftsstaatssekretäre, die mussten mit ihm diskutieren und das war regelrecht dann der Professor, der seinen Oberassistenten noch einmal klar machte, was richtig und was falsch war. Ich hatte das große Glück, dass er mir sagte, machen Sie was Eigenes und dann in Klammern und lassen Sie mich in Ruhe damit.
Gleichzeitig war er doch, was das Bildungssystem anging, als Professor in gewisser Weise doch auch ein Experte.
Er war Hochschullehrer und der Wissenschaftsminister, der wohnte nicht in der Wohngemeinschaft, der hatte es schon schwieriger mit ihm. Der musste Fragen beantworten und auch sich mit ihm auseinandersetzen. Wir haben uns eigentlich nie auseinandergesetzt. Er hat mich wahrscheinlich eher bedauert, wenn es dann Proteste gab oder Krawall.
Heute sagen manche, dass es solche Politiker, wie es in Kurt Biedenkopf oder eben auch in Peter Glotz gegeben hat, nicht mehr gäbe. Ist das so?
Ja, leider ja. Das ist wirklich sehr schade. Man kann an Biedenkopf viel rumkritisieren und es ist einfach natürlich, wenn man als Mitarbeiter sieht man den Chef immer brutaler, als der Chef sich selbst sieht und umgekehrt ist es genauso. Es gibt die leider nicht mehr. Es ist keine Zeit, in der ein Peter Glotz, ein Biedenkopf, das Schicksal des Landes übernehmen müsste. Ich würde sagen, dass Biedenkopf ist der beste Bundeskanzler, den wir nicht haben durften und Peter Glotz wäre ein großartiger Wissenschaftsminister gewesen. Das alles haben die Parteien nicht ausgehalten. So viel Selbstkritik und so viel Zweifel auch.
Herr Nowak, ich bedanke mich für diesen kleinen Rückblick auf eine doch bewegende Zeit in Sachsen und auf einen, wie ich auch denke, großen Politiker.
Ich danke Ihnen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und genau das weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York, die uns auf die Woche an der Wall Street vorbereitet. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo Gabor, Investoren werden diese Woche einiges über den US-Verbraucher im vergangenen Quartal erfahren, denn die Gewinnberichte von Walmart, Target, Lowe's und Macy's stehen an. Sprich, daran wird natürlich deutlich, wie stark die US-Verbraucher im vergangenen Quartal zugeschlagen haben bei diesen Einzelhändlern. Außerdem gibt es auch das Juli-Update zu den Einzelhandelsumsätzen. Da wird es voraussichtlich einen Rückgang von 0,2% gegenüber dem Juni-Wert gegeben haben. Und dann steht bei Tesla noch der AI-Day an. Also es geht um künstliche Intelligenz und die Pläne des Unternehmens in diesem Bereich.
Vielen Dank, Sophie, für diesen Wochenausblick. Und damit gehen wir nach Frankfurt auf das dortige Börsenparkett. Und ich begrüße Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der DAX hat ja in der letzten Woche toll performt, ein Allzeithoch erreicht. Wie geht's in dieser Woche weiter?
Die Vorzeichen stehen eigentlich recht positiv für die weitere DAX-Entwicklung, denn einerseits hat der Markt die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Zählerständen am vergangenen Freitag geknackt. Und auf der anderen Seite ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis der durchschnittlichen DAX-Werte noch recht niedrig im Verhältnis zu anderen Werten. Das heißt, Investoren könnten denken, es macht noch Sinn, in die DAX-Werte zu investieren.
Ein wichtiger Warnhinweis kommt in diesen Tagen von Siemens Energy, die Energiepreise. Auch nicht ganz unwichtig für unsere Volkswirtschaft. Diese Energiepreise werden wahrscheinlich steigen, sagt man bei Siemens Energy. Warum ist das so, Annette?
Siemens Energy warnt ganz klar, dass der Ökostrom auch teurer werden wird, denn die steigenden Rohstoffpreise sorgen auch für höhere Kosten bei Windkraftanlagen und die Solarpanels, die zum größten Teil aus China importiert werden, werden auch immer teurer. Das wird natürlich auch Auswirkungen am Ende des Tages auf den Ökostrom haben.
Zumal wir ja weitere Teile der Volkswirtschaft elektrifizieren wollen, dekarbonisieren, und damit gewinnt der Strompreis ja in der Kostenstruktur der Volkswirtschaft eine höhere Bedeutung.
Die Strompreise sind für ein Land wie Deutschland vielleicht deutlich wichtiger als für ein Land wie die USA, weil wir doch noch einen sehr viel größeren Teil an verarbeitender Industrie haben und die verbraucht nun mal Strom. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnt sehr eindrücklich davor, dass man die Stromkosten unter Kontrolle halten muss, denn sonst droht nichts weniger als der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, denn diese Kosten, die hohen Stromkosten, die werden sich dann irgendwann auch in höheren Kosten bei den Endprodukten wiederfinden müssen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in China fiktive Wissenschaftler einfach erfunden werden, um die Linie der kommunistischen Partei weltweit zu unterstützen. Wilson Edward heißt der Mann, der angeblich an der Uni Bern, also in der Schweiz, doziert und der jetzt mal in die Vollen gegangen ist, natürlich zugunsten Chinas. Auf Facebook wetterte er in einem Beitrag, dass die Amerikaner die Corona-Pandemie politisiert und die berühmte Labortheorie, Sie wissen schon, Wuhan, in Umlauf gebracht hätten. China bestreitet das. Und zwar vehement und spricht von einer bösartigen Erfindung der USA. Und jetzt also hat Wilson Edward bei Facebook bestätigt, dass die USA Druck machen auf die Wissenschaft und auf die WHO, dass diese These von dem selbstgezüchteten Virus in Wuhan weiter verbreitet werden möge. Chinesische Staatsmedien haben dann ihrerseits dem Professor die Bühne gebaut, die ihm wahrscheinlich gar nicht gebührt. Aber die Schweizer sind ja klug und deswegen haben sie mal nachgeschaut, ob es diesen Professor überhaupt gibt. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es ihn nicht gibt und schon gar nicht in Bern und dass das Ganze einfach nur ein Fake sei. Die Schweizer Botschaft in Peking schrieb jetzt auf Twitter und auf dem chinesischen Äquivalent Weibo schrieben sie auch die ironischen Worte, Zitat, Wilson Edwards, wenn du wirklich existierst, würden wir dich gerne treffen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass einer der größten Hits der Musikgeschichte fast einen anderen Namen bekommen hätte, einen anderen Namen als den, den wir alle kennen. Boogaloo, das war lange Zeit der Arbeitstitel von Björn und Benny von ABBA für einen Song, den sie Mitte der 70er Jahre geschrieben hatten. Boogaloo. Sie wollten damit auch etwas Glamouröses und extrem Tanzbares zur Disco-Welle beisteuern. Und als sie ins Studio gingen, durfte erstmals ein Kamerateam die Tonaufnahmen der Band begleiten. Sie haben das sicherlich schon erkannt, aus Boogaloo wurde spätestens da Dancing Queen. Lässt sich doch auch viel besser in der Disco mitsingen. Es sollen Tränen nach den Studioaufnahmen geflossen sein, weil die Band schon das Gefühl hatte, dieser Song, der wird groß. Und sie sollten recht behalten. Heute, vor 45 Jahren, am 16. August, wurde die Platte veröffentlicht und dann mit 6 Millionen Exemplaren eine der meistverkauften Singles der 70er Jahre. Platz 1 in 16 Ländern und bis heute einer der Songs, der jede Party und jeden DJ rettet, falls das Parkett mal leer sein soll. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.